das Ziel ist, den Markt einfach zu ändern oder generell vielleicht auch, wie wir Kleidung kaufen. Denn aktuell wird man ja immer in Kleidung gequetscht, sage ich mal. Beziehungsweise es gibt verschiedene Maße, die sagen, okay, das passt dir, was zum gewissen Teil natürlich auch gut ist, aber eigentlich wäre es ja viel schöner, wenn die Kleidung sich nach uns richten würde.
Diese Woche zu Gast Melanie und Lea, die beiden Gründerinnen von BraU. Herzlich willkommen in einer neuen Raketenstart-Woche. Diese Woche dreht sich alles tatsächlich um Brüste. Ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar habe ich zwei Gründerinnen zu Gast, die einen Algorithmus für BH-Fitting und die Brust entwickelt haben. Und darüber sprechen wir im heutigen Podcast. Ein kurzes Recap aus unserer Raketenstart-Teamwoche. Und zwar sind wir ja fleißig auf der Suche nach einem Büro. Und wenn sich alles gut ergibt, dann haben wir auch tatsächlich eins gefunden, in das wir bald dann zum Jubiläum einziehen. Wir hatten außerdem im Okandada Besuch von der Oberbürgermeisterin Henriette Reker, mit der wir über Startups in NRW und vor allen Dingen in Köln sprechen durften. Und außerdem machen wir seit einer Woche sehr, sehr fleißig an unserem Blog weiter. Ihr findet dort ganz viele rechtliche Infos, spannende Gastbeiträge und Interviews mit spannenden anderen Gründern. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Ihr könnt außerdem noch immer an unserer Umfrage teilnehmen. Den Link packen wir euch mal in die Infobox. Und zwar könnt ihr uns dabei unterstützen, unser Produkt auf euch als Gründer und Unternehmer bestmöglich abzustimmen, damit wir euch mit der Academy bald bestmöglich unterstützen können. So wie auch diese Woche behandeln wir das Thema Vertragsrecht in all unseren Social-Media-Posts und Inhalten, die wir für euch zur Verfügung stellen. Deswegen schaut auch unbedingt dort mal rein. Es lohnt sich sehr, wenn ihr ein paar juristische Basics aus dem Vertrags- und Schuldrecht lernen wollt, die euch das Handling von Verträgen mit anderen Leuten und Parteien viel, viel einfacher machen. Wir arbeiten außerdem wieder fleißig an unserem neuen TikTok-Auftritt. Falls ihr es noch nicht runtergeladen habt, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir konnten diese Woche schon unseren ersten viralen Hit landen, der tatsächlich mehr als 100.000 Aufrufe hatte. Und ich finde die ganzen Entwicklungen sehr, sehr spannend und es ist ein sehr, sehr spannendes kreatives Medium, was ihr auf jeden Fall mal in Betracht für euer Unternehmen ziehen solltet. Folgt uns also gerne auf TikTok, um ein bisschen über die Schulter zu schauen, wie unser Gründer- und Startup-Alltag so aussieht. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram oder LinkedIn folgen. Wir sind auch auf Facebook und natürlich auch den Podcast abonnieren. Darüber freue ich mich immer sehr. Kommen wir zum dieswöchigen Podcast und zwar zu Melanie und Lea, wie man BHs und Tech verknüpfen kann. Das lernt ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich sitze jetzt hier mit den beiden Gründerinnen von BraU. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Und es ist sehr selten, dass ich hier mit zwei Gründerinnen sitze, so traurig wie es ist. Aber es ist ja etwas, was ihr auch in den letzten Wochen wahrscheinlich schon festgestellt habt, oder? Man ist selten mal einfach nur so unter Mädels.
Ja, das passiert nicht so häufig in der ganzen Startup-Welt oder im Umfeld.
Aber ihr habt euch gefunden als Gründerinnen. Sagt man Gründerinnenpärchen? Gründerinnen-Team sagt man, ne? Gründerinnenpärchen klingt seltsam.
Ja, Team ist schöner.
Wo habt ihr euch denn getroffen? Vielleicht gehen wir erstmal da so ein bisschen in euren persönlichen Background rein und danach sprechen wir dann so ein bisschen weiter über BraU.
Wir haben uns tatsächlich Mitte 2018 in Berlin kennengelernt. Wir haben dort beide an einem Gründerinnen-Workshop, der über 2,5 Wochen ging, teilgenommen, haben uns da unabhängig voneinander beworben, wurden dann auch beide genommen und ja, irgendwie ziemlich schnell gemerkt, dass wir ganz gut zueinander passen. Tatsächlich haben wir im Nachhinein festgestellt, dass wir auf dem allerersten Foto schon direkt nebeneinander standen.
Schicksal.
Ja, so ein bisschen. Haben wir im Nachhinein dann auch gedacht, so, okay, das hat sich echt früh abgezeichnet. Und ja, seitdem arbeiten wir gemeinsam.
Voll gut. Was habt ihr vorher gemacht? Also bevor ihr quasi euch entschlossen habt, Gründerin zu werden?
Ich komme direkt aus dem Studium. Das heißt, ich habe BWL studiert und ja, bin dann quasi von der Masterarbeit oder vom Ende des Studiums direkt ins Startup reingerutscht. Und ja, während der Uni-Zeit habe ich eben auch gearbeitet in einem Food-Startup und aber auch dann mal Praktika bei Fashion-Unternehmen und bis dahin, genau, ja, sehr spannend. Und dann wurde es noch spannender.
Ja, dann kam quasi Melanie dazu, nur um euch nochmal so zu den Stimmen passend vorzustellen. Ich sitze hier mit Lea und mit Melanie. Genau, und ihr habt euch dann in Berlin kennengelernt. Melanie, was hast du vorher gemacht?
Ich war vorher tatsächlich mehrere Jahre in verschiedenen Unternehmensberatungen in Deutschland und in England und ja, war Unternehmensberaterin, also habe auch was völlig anderes gemacht als das, was ich jetzt mache.
Aber ist ja eigentlich schon ein guter Background, oder? Ich habe jetzt schon mit vielen gesprochen, die aus der Unternehmensberatung kommen. Ich meine, eigentlich ja ganz praktisch, wenn man viel sieht, was bei anderen schiefläuft, kann man es ja dann eigentlich viel besser im eigenen Unternehmen machen, oder?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube auch, dass viele Berater ganz gute Gründer werden können. das Einzige, was man halt beim Beraten nicht lernt, ist das Umsetzen. Und das muss man natürlich als Gründerin oder als Gründer schon sehr, sehr viel. Und es ist dann nochmal was anderes, ein Strategiekonzept zu schreiben oder wenn man mit frischen Augen in einen großen Konzern reingeht, die Schwachstellen zu finden, als wenn man es selbst umsetzt. Also ich bin immer noch davon überzeugt, so wie Lea das gemacht hat, direkt nach der Uni rausgehen und gründen, ist eigentlich das Cleverste, was man machen kann, weil Gründen lernt man nur beim Gründen und nicht in der Unternehmensberatung oder nicht in einem anderen Startup.
Hast du denn, weil du, Lea, du sagtest eben, du hast vorher schon in einem Food-Startup gearbeitet, das heißt, du hattest da ja schon so erste Überschneidungen in den Startup-Bereich. Ich würde jetzt zum Beispiel bei mir gar nicht so sagen, dass das so eine Idee gewesen wäre, die ich so richtig auf dem Schirm hatte in der Uni. War das bei dir anders?
Ja, das war auf jeden Fall schon anders. Ich habe davor ja ein paar Praktika gemacht in größeren Unternehmen, im Konzern, bei einem Mittelstand, kannte also so die beiden Größen und habe da halt eben auch festgestellt, wie schwer es ist, Sachen umzusetzen, durchzusetzen, mitzusprechen, und deswegen wollte ich unbedingt in ein Startup. Und ja, damals, weil mich das Thema Food sehr interessiert hat und auch heute noch sehr interessiert, und ja, auch da das Klima oder die Atmosphäre natürlich nochmal ganz anders ist als in größeren Unternehmen.
Dann habt ihr euch in Berlin kennengelernt, gemerkt, dass ihr zusammen passt, und dann kommen wir jetzt mal zu dem, was ihr jetzt bei BraU macht. Wer von euch möchte denn mal einfach den klassischen Pitch machen? Was macht ihr bei BraU?
Okay, Lea zeigt gerade auf mich. Also bin ich anscheinend dran. BraU ist ein Fashion-Tech-Startup. Und unsere Mission ist es, für jede Frau ganz einfach online den perfekten BH zu finden. Jetzt hören wahrscheinlich auch relativ viele Männer zu, die sich denken, oh mein Gott, was ist das denn für ein Nischenthema? Aber da kann ich euch beruhigen, das ist nämlich gar kein Nischenthema. 97% der Frauen tragen jeden Tag einen BH. Also quasi alle. Und der BH, obwohl er so ein Alltagsprodukt ist, ist tatsächlich ein super schwieriges Produkt, denn fast alle Frauen tragen BHs, die ihnen nicht richtig passen. Und weil es gar nicht so einfach ist, das Passende zum eigenen Körper zu finden, sind auch die Retourenquoten unglaublich hoch in diesem Markt, wo, wie gesagt, fast alle Frauen Produkte kaufen. Im BH-Markt gab es in den letzten Jahrzehnten, muss man wirklich sagen, keine wahnsinnig großen Innovationen, und die Digitalisierung als solches ist auch im Bereich Unterwäschehandel nicht sehr weit fortgeschritten, und da haben wir einfach eine Chance für uns gesehen, den Kaufprozess, der gerade sehr schwierig ist, zu vereinfachen, die Retouren-Thematik zu senken und gleichzeitig den Frauen zu helfen, das ist unser Haupttreiber, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen. Denn wenn man den ganzen Tag Kleidung trägt, die drückt oder einschneidet, dann fühlt man sich einfach nicht wohl. Wir sind fest davon überzeugt, dass es für jeden das passende Produkt draußen gibt, und wir helfen, das auch zu finden.
Hast du sehr schön gepitcht. Man merkt doch, dass du das schon öfter gemacht hast.
Ein paar Mal.
Ihr seid ja auch schon relativ viel in der Szene auch unterwegs gewesen. Und gerade wenn ihr da dieses Gründerinnenprogramm gemacht habt, dann habt ihr auch da viel wahrscheinlich auch gelernt zu dem Thema, oder?
Ja, absolut. Also mit jedem Pitch lernt man dazu. Und es ist immer wieder aufregend und spannend, egal wie viele Pitches wir jetzt schon gemacht haben. Ich glaube, es sind schon...
Ach, viele.
Ja, vielleicht benennen wir die Zahl gar nicht. Aber ja, also es ist auf jeden Fall immer wieder was Neues, und es gibt jedes Mal wieder neue Fragen dann aus dem Publikum oder von der Jury. Ja, es macht einfach Spaß, sich da immer wieder so drauf vorzubereiten und dann ja wieder neue Leute kennenzulernen und wieder neuen Input zu bekommen, was man irgendwie noch besser machen könnte oder anders. Also das ist immer sehr schön.
Jetzt habt ihr ja dieses Jahr gelauncht. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, weil ihr auch mit mir zusammen im Okandara Accelerator seid. Und habt mit eurem Produkt quasi den Schritt an den Markt gewagt. Wie kann man sich denn euer Produkt genau vorstellen?
Ja, bei uns ist es so, dass wir ein Fitquiz entwickelt haben für eben BHs oder für das Produkt BH. Und da beantworten Frauen 11 Fragen zu ihrem BH, den sie aktuell am liebsten tragen, und zu ihrer Brust. Und im Anschluss erhält jede Frau eine persönliche BH-Auswahl, von denen sie dann die BHs, die sie gut findet, eben an den verschiedenen Online-Shops shoppen kann. Und wir bekommen dann eine Provision dafür.
Habt ihr den Code dafür dann quasi selbst entwickelt? Oder wie kann ich mir das so quasi im Background vorstellen?
Genau, also wir nennen es unsere Bra-Fitting-Algorithmen selbst entwickelt. Also Bra-Fitting ist praktisch der Fachausdruck für den passenden BH zum Körper finden. Bisher ein komplett analoger Prozess, der nur im stationären Einzelhandel ganz gut stattfindet. Und in der Online-Welt dürfen sich dort Frauen selbst umständlich mit dem Maßband vermessen und dann aus Maßtabellen ablesen, was denn zu ihnen passen würde. Und diesen ganzen Prozess haben wir uns einfach angeschaut und unglaublich viel mit Kunden gesprochen, unglaublich viel getestet, um hier wirklich Logiken und Algorithmen, Abhängigkeiten zu finden, um den ganzen Prozess rein in die digitale Welt zu bringen, sodass Frauen halt eben nicht mit dem Maßband hantieren müssen, sich selbst vermessen müssen und eben auch nicht 10 BHs bestellen müssen, um dann 8 oder 9 wieder zurückzuschicken. Am Ende des Tages sind wir ein Vermittler oder eine Empfehlungsplattform. Unsere Software ist doch, wie gesagt, eine Empfehlungssoftware, die den Körper und die Brust als solches analysiert und die Bedürfnisse der Brust matcht mit den passenden BHs, die es bereits am Markt gibt.
Jetzt ist das Thema Brust ja wahrscheinlich eher was, wo doch, obwohl wir 2020 irgendwie leben, das doch noch so ein Thema ist, wo eigentlich nicht so richtig offen drüber gesprochen wird wahrscheinlich, oder? Was sind da so eure Erfahrungen?
Ja, also es wird schon mehr darüber gesprochen, aber es ist immer noch so, dass die Medien leider ein sehr eindimensionales Schönheitsbild vertreten. Wenn man sich die Werbung anguckt, sind meistens Frauen zu sehen, die sehr dünn sind bzw. passende Modelmaße haben. Es wird natürlich auch viel gefotoshoppt. Und da muss man aber sagen, dass viele Frauen oder viele Kundinnen sich eben gar nicht mehr damit identifizieren können. Und das möchten wir eben ändern. Also es geht bei uns auch sehr viel um Körperdiversität, Body Positivity, einfach. Ja, Frauen sollen sich in ihrem Körper wohlfühlen und wir möchten das eben mit passender Unterwäsche unterstützen.
Tatsächlich ist vor kurzem noch eine Studie veröffentlicht worden von einer englischen Universität, die Frauen zu ihrer Brust befragt haben und zu der Einstellung und wie sie dieses Körperteil bei sich wahrnehmen. Und tatsächlich kam dabei heraus, dass 70% der Frauen sich eine Brustoperation wünschen, weil sie entweder ihre Brust als zu klein oder als zu groß, als zu hängend, als zu asymmetrisch, immer als ein Makel empfinden. Und wenn man sich so eine Statistik durchliest, muss man sich ja wirklich fragen, okay, was passiert da in unserer Gesellschaft, dass so viele Menschen ihren Körper nicht schön finden? Und da möchten wir halt auch einfach unseren Teil zu beitragen, indem wir die passenden Produkte finden, sodass man sich auch einfacher selbst schön finden kann, weil nichts drückt, weil nichts einschneidet, weil die Oberbekleidung dann halt auch besser sitzt und da einfach unseren Teil mit zu beitragen. Also es ist ein super intimes Thema. Wir haben das natürlich auch immer mal wieder, dass wenn wir pitchen, dass noch ein paar peinliche, berührte, rote Gesichter im Publikum sind. Ich denke so, oh mein Gott, was machen jetzt diese beiden Frauen da vorne? Aber es ist am Ende des Tages das Normalste der Welt und wie gesagt, ein Alltagsprodukt, ein Alltagsgegenstand. Und warum sollten die nicht auch digitalisiert werden?
Jetzt seid ihr ja gelauncht und am Markt und jetzt stellt sich für mich letztendlich die Frage, ihr hattet eben gesagt, ihr nehmt eine Provision für das, was ihr macht. Was ist denn so grundsätzlich euer Geschäftsmodell? Weil ihr hattet ja vorher, und das weiß ich, weil wir uns jetzt schon länger kennen, sowohl einen anderen Namen als auch ein anderes Geschäftsmodell. Wollt ihr vielleicht mal mit dem jetzigen Geschäftsmodell starten und dann so ein bisschen rückblickend erzählen, was sich da bei euch getan hat, einfach weil da super viel Dynamik und Entwicklung bei euch gewesen ist?
Klar, sehr gerne. Ja, in den letzten 2 Jahren ist viel passiert. Was wir aktuell machen, also womit wir vor circa 6 Wochen gestartet sind und live gegangen sind, das ist eben Brayu. Und das ist eine Online-Plattform, mit der Frauen den richtigen BH finden. Das Modell dahinter sieht so aus, dass wir für jeden vermittelten BH eine Provision unserer Partnershops bekommen. Es ist also ein Affiliate-Modell. Eigentlich möchten wir aber in Zukunft dahin, dass wir eben unsere Technologie in Online-Shops anbieten, zum Beispiel lizenzieren und dann eben ja, Online-Shops dabei unterstützen, die Retouren zu senken und natürlich dadurch hohe Kosten einzusparen.
Genau, also gerade sind wir ganz klassisch B2C unterwegs. Mittelfristig gehen wir da auch in den B2B-Bereich mit rein. Wir kommen auch eigentlich so ein bisschen mehr aus der B2C-Ecke. Im Moment ist es ja so, dass wir ein reines Technologieunternehmen sind und die BH-Vermittlung als Kern- oder als Hauptgeschäftsmodell haben. Früher haben wir tatsächlich selbst BHs hergestellt, denn uns beschäftigt das Thema passende BHs tatsächlich schon ein wenig länger. Und weil die Brust so ein unglaublich individuelles und hochvariables Körperteil ist, haben wir gesagt, warum schneidern wir da nicht eigentlich mal was auf Maß? Und haben die Maße über einen 3D-Scan erhoben und dann im nächsten Schritt ein individualisiertes Schnittmuster erstellt und Maß-BHs hergestellt. Hat Durchläufe davon gemacht, ganz gut funktionierende Prototypen gehabt, aber uns dann nach so ein Dreivierteljahr, Jahr ungefähr von dem Geschäftsmodell verabschiedet, weil es einfach unglaublich komplex in der Umsetzung war und unglaublich viele Herausforderungen hatte.
Und ihr hattet ja auch damals den, war das schon da, dass ihr den anderen Namen hattet? Ihr seid ja, ich habe euch, glaube ich, als ULIP, glaube ich, kennengelernt, richtig?
Genau, wir hießen ULIP.
Oder ULIP, genau. Siehst du? Das war wahrscheinlich mit einer der Gründe, weswegen man gesagt hat, no.
Richtig.
Dann habe ich alles richtig ausgesprochen.
Genau, das war einer der Gründe, warum wir den Namen gewechselt haben. Also ULIP, das stand für Underwear That Loves Your Body und war eben genau auf das Produkt an sich ausgelegt. Ja, mit dem Pivo sind wir halt eben auch, oder haben wir uns auch eben überlegt, dass wir unseren Namen auch ändern, weil es einfach nicht mehr passt und weil, wie eben schon oder gerade passiert, es einfach schwer auszusprechen ist, schwer zu merken ist, schwer zu schreiben ist anscheinend auch, haben wir oft festgestellt. Und ja, dann haben wir uns auf die Suche nach einem neuen Namen begeben und das war auch eine ganz schöne Herausforderung und hat länger gedauert, als wir gedacht haben.
Man gewöhnt sich ja auch irgendwie schnell, wenn man so einen Namen einmal im Kopf hat. Man verliebt sich ja voll in die Idee und gerade so wie du es gerade erklärst, habt ihr ja auch richtig eine Story dahinter gehabt, ne? Weil es war ja nicht einfach nur eine Abkürzung, sondern direkt mit dem Claim quasi mit drin. Ich merke das jetzt bei uns bei Raketenstart, wenn man da einmal so drin ist und man stellt sich damit vor und so, ist es ja gar nicht so leicht, sich davon wieder zu lösen. Und ich meine, ihr habt euch ja nicht nur von dem Namen dann gelöst, sondern auch von der ursprünglichen Geschäftsidee. Wollt ihr da mal so ein bisschen Input geben, wie das für euch gewesen ist, auch vom Prozess her, dass man halt wirklich sagt, man hat jetzt die Einsicht, dass man das Geschäftsmodell umstellen muss?
Ja, es war definitiv keine einfache Zeit. Wir haben tatsächlich auch über diesen ganzen Prozess einen damaligen Mitgründer auch verloren. Von daher gab es da auch im Team einfach nochmal eine große Veränderung. Tatsächlich haben wir auch sehr, sehr oft von außen das Feedback bekommen, so wow, ist das jetzt nicht gerade super schwierig, was ihr macht? Und ja, es war schwer. Gleichzeitig war aber, glaube ich, bei uns beiden die Vision, die dahinter steckt, so viel wichtiger und die hat sich gar nicht geändert. Und wir lösen immer noch dasselbe Problem. Wir haben jetzt einfach nur eine andere Lösung entwickelt. Wir lösen jetzt nicht mehr das Problem, indem wir selbst BHs herstellen und die auf deinen Körper maßkonfektionieren, sondern wir suchen jetzt für dich das Richtige heraus, was es schon am Markt gibt. Ja, es ist was anderes und ja, das vorherige Modell war super, 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 super cool, aber am Ende des Tages wollen wir dieses Problem lösen. Ich würde auch definitiv wieder pivotieren, wenn es das Richtige ist, um das Ziel, was da drüber steht, zu erreichen. Weil darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, jetzt auf Teufel komm raus die Idee umzusetzen, die man irgendwann mal hatte, sondern es gibt ein Problem im Markt und einen Bedarf auch und dem wollen wir nachkommen. Und die Zeiten verändern sich ja auch. Ich glaube, deswegen werden sich auch die Lösungen, die wir anbieten, immer weiter verändern. Ich bin mir sicher, dass in 5 Jahren Brayu ganz anders aussehen wird und unsere Dienstleistung anders sein wird. Ich bin mir auch sicher, dass wir immer weiter für Body Positivity stehen werden und für passende Kleidung. Also das sind so Grundpfeiler, die ändern sich nicht. Deswegen war es zwar schwer, aber gleichzeitig auch absolut das Richtige.
Ja, definitiv. Das Ziel ist, den Markt einfach zu ändern oder generell vielleicht auch, wie wir Kleidung kaufen. Denn aktuell wird man ja immer in Kleidung gequetscht, sage ich mal. Beziehungsweise es gibt verschiedene Maße, die sagen, okay, das passt dir, was zum gewissen Teil natürlich auch gut ist, aber eigentlich wäre es ja viel schöner, wenn die Kleidung sich nach uns richten würde. Wir das tragen können, was wir wollen und einem nicht gesagt wird, nimm da mal vielleicht lieber eine Größe größer, damit das nicht so eng sitzt oder andersrum.
Das ist ja auch immer eine gewisse Wertung, die damit einfließt, über einen selbst als Menschen auch, ne? Ich meine, wenn man jetzt überlegt, okay, L steht quasi für Large und wenn du da quasi nicht reinpasst, dann gibt es ja auch die Wertungen in deine Richtung ab, von wegen, du bist jetzt nicht gut so, wie du bist.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das, was wir tatsächlich sehr, sehr oft von unseren Kundinnen hören. Gerade BH-Größen sind was Hochemotionales und viele Frauen möchten halt zum Beispiel keinen BH tragen mit einer vermeintlich großen Größe, nur weil dort ein großer Buchstabe wie E, F, G mit dabei ist, weil das einfach in ihnen eine Emotion erweckt, mit der sie sich gar nicht verbinden. Die denken, oh mein Gott, ein E-Körbchen, habe ich jetzt riesengroße Brüste? Nee, nicht unbedingt. Es kommt halt darauf an, wie groß die Unterbrust ist. Dann kann ein E-Körbchen relativ groß sein oder halt auch eben nicht als sehr groß wahrgenommen werden. Und ich glaube, da brauchen wir als Gesellschaft und vielleicht insbesondere wir Frauen einfach noch ganz, 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 ganz viel Information und auch diverse Körperideale, damit wir einfach lernen, okay, L ist keine Wertung, L ist jetzt einfach nur die Größe, die am besten zu meinem Körper passt und der ist nun mal gut, so wie er ist.
Das ist ja dann auch eine große Marketingaufgabe eigentlich, ne? Das so ein bisschen in die Köpfe der Leute zu transportieren. Man beobachtet das ja in den letzten Jahren immer schon bei vielen Marken, dass das Thema zumindest immer relevanter wird. Die ganze Diskussion um Victoria's Secret ist da ja immer ein ganz gutes Beispiel, weil die ja mit ihrer Show quasi ein Körperideal immer transportiert haben. In den letzten Jahren hat man ja auch wirklich gut gemerkt, dass das viel auf Kritik gestoßen ist. Ich glaube, sie haben dieses Jahr sogar oder letztes Jahr die Show abgesagt deswegen, weil sich da nicht so wirklich geeinigt werden konnte, ob sie jetzt dieses Bild einfach ändern vom perfekten Körper, beziehungsweise gibt es den perfekten Körper. Kann man auch wieder drüber streiten. Eigentlich ist der perfekte Körper der, in dem man lebt und in dem man sich wohlfühlt. Und der Weg dahin, sich einfach mit sich wohlzufühlen, ist meiner Ansicht nach zumindest der, der am Ende zählt und nicht in welche Größe oder in welche Form man sich begibt. Das sind ja immer wieder so Themen, die jetzt in den Medien auch viel aufbereitet werden, gerade durch den Boom der sozialen Medien in den letzten 10 bis 15 Jahren, wo man auch viel konsumiert hat und ständig konfrontiert war mit Vergleichen und mit bestimmten Idealen, die transportiert werden etc., dass da auch langsam so ein Prozess des Umdenkens kommt. Und was ich bei euch auch immer noch faszinierend finde, weil du es eben so schön formuliert hast, dass man ja auch schon auf dem Markt genug Auswahl hat. Man findet nur den Weg nicht in das Produkt, was zu einem passt. Und letztendlich spielt da ja auch so ein bisschen Nachhaltigkeit einfach mit rein, weil warum noch zusätzliche Produkte auf den Markt schmeißen, wenn es schon ganz viel gibt, was produziert wird und wo man quasi nur den Weg zum Produkt für den Kunden oder die Identifikation des Kundens mit dem Produkt eigentlich bessern kann. Letztendlich ist das ja auch schon dann, wie du eben sagtest, eine gute Lösung und die Mission erfüllt sich ja genauso.
Genau, hätten wir nicht schöner sagen können. sehen wir ganz genauso. Und wir werden das tatsächlich oft in Pitches gefragt, so, oh, wollt ihr nicht mal irgendwann auch eine eigene Brand werden und eigene Produkte machen? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das auf gar keinen Fall wieder tun würden, aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, es gibt super vieles am Markt, was richtig, richtig cool ist, aber der Kunde findet es gerade nicht. Und da sehen wir gerade für uns den größten Hebel und den größten Mehrwert, den wir Kunden, aber natürlich auch den Marken geben können, um die Probleme, die es am Markt gibt, zu lösen. Und wenn wir dann sehen, hey, jetzt haben wir immer noch eine Lücke, vielleicht in einem gewissen Größenbereich oder in einer Art von bestimmten Designs, klar können wir die dann noch füllen, weil diese Insights werden wir in 1-2 Jahren über den Markt auf jeden Fall haben.
Absolut. Jetzt hattet ihr eben im Vorgespräch auch gesagt, es gab noch so andere Beweggründe, die euch dazu gebracht haben, quasi das Geschäftsmodell dann umzustellen. Unter anderem auch in Bezug auf die Technologie und auch über natürlich rechtliche Dinge, die so ein bisschen kritischer waren in dem anderen Modell. Wollt ihr davon nochmal so ein bisschen berichten?
Natürlich, sehr gerne. Ja, ein Punkt war natürlich auch, dass bei dem anderen Modell es so war, dass wir 3D-Scans über das Handy gemacht haben. Also über eine App und dementsprechend mussten Frauen sich eben auch ausziehen und sie haben dann zwar natürlich nicht die Brust gezeigt, sie haben ihre Hände davor gehalten und die Brust ein bisschen hochgehalten, aber trotzdem war das dann natürlich datenschutzrechtlich auch wieder schwieriger, das Ganze umzusetzen und auch von Kundenseite war es recht schwierig, das Vertrauen da zu bekommen. Gerade in Deutschland ist das, glaube ich, eine Sache, dass da Frauen einfach noch nicht bereit zu sind, sich da oberkörperfrei zu präsentieren, was natürlich auch total nachvollziehbar ist. Und ja, das war natürlich auch noch mit ein Grund, warum wir eben das Modell gewechselt haben, dass wir einfach gemerkt haben, okay, damit kommen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiter.
Ist auch so ein gutes Learning, was man wahrscheinlich am Anfang gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, ne? Weil ich finde, wenn man so sagt, so ja, dann machen wir das so mit so 3D-Scan und so, das klingt dann so geil technologiegetrieben. Und dann kommt man so in die Praxis und dann merkt man ja eigentlich erst so, oh, jetzt tut sich ein Problem auf, da haben wir gar nicht so drüber nachgedacht, oder?
Ja, total. Also die Idee als solches, die begeistert mich auch immer noch, aber man muss einfach sagen, sie ist nicht gut umsetzbar. Nur weil es hochtechnologisch ist und in der Theorie auch alles klappt, heißt das nicht, dass der Markt das annimmt, weil, wie Lea auch gerade schon sagte, zu viele Frauen einfach die Bedenken haben und sich eben nicht oben ohne vor eine Smartphone-Kamera stellen, auch wenn es technisch alles umsetzbar ist und auch rechtlich wäre es alles abbildbar gewesen, aber alleine der Kommunikationsaufwand, bis man die Kundinnen so weit hat, dass sie verstehen, ja, die Daten sind hier sicher, nein, niemand sieht hier dieses 3D-Nacktmodell von meinem Oberkörper oder wenn es jemand sieht, kann es nicht meinem Namen zugeordnet werden. Das braucht so unglaublich viel Kommunikation, dass es einfach kein rentabler Case gewesen wäre. Tatsächlich ist es heute noch oft so, dass wenn wir pitchen, und wir pitchen Brayu mit der FitQuiz-Lösung, die wir haben und den Matching-Algorithmen dahinter, dass dann oftmals Leute sagen, aber du, jetzt bin ich hier ganz clever, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, das kann man doch mit einem 3D-Scan lösen. Und ja, klar, geht das, aber ist es das, was der Markt will? Manchmal ist wirklich die Low-Tech-Lösung die bessere, weil sie auch einfach von allen verstanden wird. Du hast nicht diese ganzen Restriktionen, wie man braucht. Wir hätten bei unserer alten Technologie eine Tiefenkamera gebraucht. Die hast du jetzt auf dem iPhone 10. Dadurch macht man sich auch unnötig den Markt kleiner, wenn man sagt, okay, nur iPhone 10 und Jüngere können jetzt irgendwie meine Technologie nutzen. Warum? Das macht gar keinen Sinn. Kann in 5 Jahren anders aussehen, aber im Moment bringt das nichts.
Und genau, wir haben es ja immer noch quasi in der Hinterhand und können da immer noch mal wieder drauf zurückgreifen. Vor allen Dingen jetzt, da wir im gleichen Bereich noch tätig sind und die gleiche oder ja ähnliche Vision immer noch beibehalten haben, ist es halt gut, das noch so im Petto zu haben. Und vielleicht ist es in ein paar Jahren soweit, dass wir das nochmal angehen können.
Manchmal ist man auch einfach der Welt so ein bisschen voraus. Aber ich finde, das spricht total für euch als Unternehmerin, und das darf man auch ruhig mal hervorheben, dass man da so reflektiert halt rangeht und halt nicht an dieser Ursprungsidee hängt. Und ich glaube, ich meine, wir haben eine riesige Scheiterquote bei Startups, dass auch oft quasi da solche Sachen mit reinspielen, wo die Gründer einfach nicht verstehen möchten oder nicht sehen möchten, dass sie vielleicht einfach noch zu früh sind und man sich dann halt wirklich agil und flexibel an Gegebenheiten anpassen muss, um quasi die Mission nicht aus dem Auge zu verlieren. Gerade die Leute, die irgendwie Monate oder Jahre im Keller sitzen, um ein Produkt zu machen, von dem sie glauben, dass die Welt das jetzt sofort braucht und es ist das Geilste, was die Welt je gesehen hat, sich davon lösen zu können. Und dann, finde ich, das macht dann Unternehmer aus, da einen Schritt zurückzunehmen, sich neu zu sortieren, zu gucken, okay, wo wollen wir eigentlich mit dem Ergebnis hin, und so wie ihr es halt gemacht habt, dann einen Weg dafür zu finden, finde ich total cool und beeindruckend. Und deswegen einmal da Lob an euch auf jeden Fall, finde ich voll schön. Dann habt ihr ja aber durch diese ganze Namensthematik, weil wir auch immer viel über tiefergehende rechtliche Sachen sprechen, sicherlich noch einigen Wust da mitgeschleppt, der auch gar nicht mal so, ja, wenig Zeit gekostet hat wahrscheinlich auch und auch Nerven, jetzt mal über das normale Gründerdasein hinaus. Da müssen wir keinem was vormachen. Gründen macht mega Spaß und ist super cool und ich glaube, ihr seid genauso happy damit wie ich. Aber letztendlich kommen dann immer doch wieder Themen dazu, die man nicht so ganz auf dem Schirm hat oder die man sich anders vorgestellt hätte. Wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass das Thema Name und Marke bei euch da ein riesiges Ding war.
Ja, es ist dann irgendwann klar war, okay, wir heißen bald nicht mehr Julep, der Name funktioniert nicht in der Markenkommunikation. Haben wir uns natürlich auf der Suche gemacht nach einem neuen Namen. Und ach, Lea, wie viele Namen habt ihr auf der Liste? 200?
Ich glaube, es waren 200 und wie viele Monate haben wir da dran gesessen?
Ja, also natürlich nicht immer nur das, sondern das Produkt wurde schon im Hintergrund weiterentwickelt, aber wir hatten unglaublich viele Namen, unglaublich viele tolle Namen auch. Und bei so vielen Namen war es immer markenrechtlich ein Problem und wir hätten den Namen nicht schützen lassen können, mit anderen Marken eine Verwechslungsgefahr gehabt. Und das hat wirklich viele, viele, viele Schleifen gebraucht und unglaublich viele Recherchestunden auch, bis wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir hier irgendwie einen Namen, der ist unique genug, trotzdem versteht man kann ihn schreiben, wir kriegen eine Domain, er hat auch noch was damit zu tun, was wir machen, Leute können ihn aussprechen, geil, super, den nehmen wir jetzt.
Und dann ist Bra.U geworden. Was ist denn, habt ihr jetzt auch wieder eine Bedeutung hinter Bra.U quasi? Oder die Story hinter dem Namen? Weil ja, ich hatte immer schon den Eindruck, ihr macht euch sehr viele Gedanken über sowas. Deswegen.
Ja, alles, was so rund um das Thema Marketing, Kommunikation geht, ist uns natürlich sehr wichtig, weil wir ja gerade im B2C-Bereich natürlich auch viel Wert darauf legen, dass wir verstanden werden und dass auch verstanden wird, was unser Produkt macht und kann. Und ja, Bra.U steht eben eigentlich einfach nur Bra für BH und U für you, also dich. Und genau, da geht es eben darum, dass es eben personalisierte oder persönliche BHs für die Frau zusammengestellt werden, sodass sich eben jeder wohlfühlt. Wir haben ja auch so einen Slogan dabei, Hashtag, den wir immer nutzen, das ist All Tits are Good Tits. Und ja, man kann mit dem Thema generell einfach marketingtechnisch total viel machen und das macht auch riesen Spaß.
Die Marke habt ihr dann jetzt auch schon angemeldet, hattet ihr erzählt, ne?
Genau, die haben wir schon letztes Jahr angemeldet, haben das tatsächlich auch alles selbst gemacht, ohne irgendwie rechtliche Unterstützung. Wir haben dort die Recherchedienste genutzt, die man ja an verschiedenen Unis nutzen kann, wo man dann, ich glaube, 10 oder 20 Euro bezahlt und deren Recherchedatenbanken nutzen kann. Und da habe ich Nachmittage verbracht und dann immer mal wieder unsere Top 3 Favoriten geprüft und dann leider meistens gemerkt, Mist geht nicht, da gibt es schon eine Marke irgendwo im europäischen Ausland, mit der wir kollidieren würden, und irgendwann sind wir dann bei Bra.U angelangt.
Das fängt ja dann auch schon bei Domains eigentlich an, ne? Findet man eine Domain, die noch frei ist und nicht schon jemand quasi besetzt hat.
Absolut. Und Was auch noch dazu kam, dass sich natürlich jeder der Gründer auch damit wohlfühlen sollte. Da hatten wir auch immer ein paar Diskussionen. Letztendlich ging es dann wirklich nur noch darum, okay, welche Domain passt, welcher Name passt von der Kommunikation her und natürlich auch markenrechtlich.
Ja, ich glaube, man gewöhnt sich nachher auch irgendwann an Namen. Ich finde Brayu jetzt toll. Ich hätte, glaube ich, aber auch mit vielen von den Namen, die wir aus markenrechtlichen Gründen ablehnen mussten, leben können und hätte mich da genauso gut mit identifizieren können. Und ja, letztendlich ist dann auch immer eine Prise Pragmatismus, glaube ich, am Ende dabei. Sonst wird man nie fertig.
Absolut. Und so gesehen wurde uns die Entscheidung ja dann auch nur leichter gemacht von den 200 Namen, die wir auf der Liste hatten.
Ja, voll. Und ihr habt euch da dann auch selber komplett reingefuchst, ne, in die Markenrecherche. Das ist ja immer so ein bisschen ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen, weil das ja auch einfach ein Prozess ist, der extrem viel Zeit kostet. Ihr hattet da ja jetzt schon fast Glück, würde ich sagen, dass ihr so sensibel dafür wart, dass es halt diese Markenrechtsthematik gibt und nicht quasi schon monatelang unter dem Namen unterwegs wart und dann durch Abmahnung und Rechtsanwaltskontakt irgendwie gezwungen wart, das zu ändern, sondern da wirklich schon sensibel genug selber rangegangen seid. Aber auch das ist ja ein Prozess, das muss man ja neben der Produktentwicklung und Geschäftsmodell und Businessplan und so auch erstmal alles selber machen, ne?
Ja, total. Das frisst auch auf jeden Fall noch sehr viel Zeit. Und ich glaube, da sollte auch jeder Gründer oder jede Gründerin nochmal Zeit investieren und sich auch wirklich Zeit dafür nehmen, weil das ist ein wirklich wichtiges Thema, das einem im Endeffekt dann nur nachher, wenn man es nicht ordentlich genug recherchiert oder als Thema behandelt, auf einen wieder zukommen kann und dann eher negativ.
Ja, gerade weil ihr auch viel im Bereich Social Media und Marketing macht, man baut sich auch eine gewisse Reputation einfach unter einem Namen auf. Ne? Und letztendlich ist das der einzige Bindepunkt, den Leute haben, um zu sagen, das ist das Produkt von Melanie und Lea und das liebe ich, weil es mega geil gemacht ist, weil es qualitativ hochwertig ist, weil es funktioniert. Und das vergessen, glaube ich, viele, dass ein Name nicht einfach nur eine Beschreibung ist, sondern so viele Assoziationen weckt über die Gründer, über das Unternehmen, über die Glaubwürdigkeit, über die Qualität, dass das alle Dinge sind, die man einfach auf dem Schirm haben muss, weil wenn du dir das alles mega mühsam aufbaust und nachher musst du dann, wenn du schon 2 Jahre am Markt bist, dich umbenennen oder kommst quasi mit dem Namen nicht weiter, ist das ja einfach alles weg. Die Leute quasi da mitzubringen, den Namen dann, die Connection allein zu kriegen, diese Brücke von wegen, ja, die heißen jetzt aber so, fände ich immer super schwierig.
Ja, da muss man schon wirklich drauf achten.
Ja, wir haben auch damals tatsächlich nicht nur den Namen geändert, sondern auch das Branding, was dahinter steht, also neue Corporate Colors uns erarbeitet, natürlich auch ein neues Logo und die Markenentstehungsgeschichte, wie wir sie erzählen, dort einfach nochmal ja, auf die Pivotierung, die wir dann gemacht haben, angepasst. Und auch das braucht ja eine Menge Zeit. Das hat man ja auch nicht so in einem Nachmittag arbeitet, dass man sagt, ja, das ist jetzt meine Marke und das klingt jetzt cool. Natürlich sind das am Ende des Tages nur 5, 6 Sätze, aber bis man die richtig on point hat, dass man sagt, das trifft genau das, was wir erreichen wollen. Und damit können wir jetzt auch die nächsten 1, 2 Jahre leben, bis wir die Marke wieder anpassen müssen, daraufhin, wie wir uns dann weiterentwickelt haben oder wie sich auch der Markt entwickelt hat. Das braucht ja unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel Insight in den Markt. Und da hat man natürlich dann so einen iterativen Prozess. Ich glaube, deswegen hat das bei uns auch damals, ja, war es nicht in einer Woche erledigt, einen neuen Namen zu haben, weil wir diese ganzen anderen Themen auch mit abgedeckt haben. Dafür ging es dann danach halt auch einfach schneller. Als wir dann den Namen hatten, die Brand hatten, die Domain hatten, dann konnten wir relativ fix die Website aufbauen und dann jetzt ja auch an den Markt gehen.
Ja. Jetzt hattet ihr mir auch im Vorgespräch gesagt, dass ihr noch eine GbR seid und jetzt nicht schon klassisch quasi eine Kapitalgesellschaft gegründet habt. Wollt ihr dazu noch so ein bisschen Einblick geben, warum ihr euch dazu entschieden habt?
Ja, an sich hat das mit der GbR, wir haben jetzt im November gegründet. Wir haben uns vorher alles durchgelesen, recherchiert, was es für Möglichkeiten gibt. Und da stand eigentlich schon hauptsächlich die UG oder die GbR erstmal zur Auswahl, einfach weil wir noch nicht wussten, funktioniert das Modell überhaupt? Und ja, da haben wir dann gedacht, okay, bevor wir jetzt eine GmbH wirklich gründen, starten wir erstmal mit einer kleineren Form, sodass wir da noch relativ frei sind. Und genau, wir haben auch einen GbR-Vertrag unter uns gemacht, sodass einfach alles auch rechtlich, auch wenn man es nicht unbedingt braucht, abgesichert ist, sage ich mal. Ja, aber wir planen halt eben, sobald ein Investor oder jetzt auch der dritte Gründer mit reinkommt, eine GmbH dann zu gründen.
Ja, wir waren da, glaube ich, einfach recht pragmatisch und gleichzeitig muss man auch sagen, da wir gerade nur als Vermittler auftreten, sind halt auch unsere Haftungsrisiken überschaubar, dass wir gesagt haben, wir können das jetzt auch vertreten, da als GbR aufzutreten und letztendlich in der Privathaftung zu sein. Ich persönlich habe oft den Eindruck, dass die GbR in der Startup-Szene so ein bisschen ja, belächelt wird fast. Ich finde aber eigentlich, es bietet einem super viele Vorteile, denn es geht einfach super fix. Du hast keine großen Anwalts- und Notarkosten. Es ist alles direkt da. leichter mal dabei, dass man sagt, okay, ich schieße jetzt nochmal Kapital nach oder ich muss auch vielleicht Kapital privat entnehmen. Also es ist alles unglaublich viel einfacher und unkomplizierter und spart einem gerade in den ersten Monaten, wo der ganze Fokus eigentlich auf der Produktentwicklung liegen sollte, unglaublich viel Nerven. Klar, das Ganze nochmal später in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln, können wir jetzt aus einer ganz anderen Position heraus, wo wir auch schon ganz anders wissen, was haben wir denn auch für Ansprüche jetzt zum Beispiel an den Gesellschaftervertrag oder an den Geschäftsführerinnenvertrag, den wir dann machen, und können da viel informierter rangehen, als wir das vor einem halben Jahr gekonnt hätten.
Ja, wichtig ist, glaube ich, nur, dass man sich an der Stelle halt einfach informiert, welches quasi für einen selbst und das, was man macht, so die passende Form ist. Je nachdem, was für ein Produkt man macht, würde ich jetzt zum Beispiel schon eher kritisch darauf gucken, wenn man halt wirklich was hat, wo man haftungstechnisch echt tief drin stecken kann. Gerade in Bezug auf Food vielleicht oder so, wenn du da mal eine ganze Charge dann plötzlich loswerden musst oder irgendwas geht schief in der Lieferungskette oder was auch immer. Dass man sich halt immer für seinen Einzelfall damit befassen muss, was passt zu uns, zu unseren Bedürfnissen und wie können wir uns da gut aufstellen. Und es gibt ja viele Startups, ich meine, man startet ja, sobald man sich zu zweit zusammentut, eher als GbR. Das ist gerade, wenn man noch nicht am Markt ist, eigentlich auch ein Weg, den man durchaus einschlagen kann. Ich habe das jetzt bei euch nochmal hervorgehoben, weil wir das eben auch nochmal angesprochen hatten und weil viele auch sich so unter Druck gesetzt fühlen, sofort eine GmbH zum Beispiel zu gründen, weil sich viele dann einfach nicht als echtes Unternehmen fühlen, habe ich so mitbekommen. Dass das einfach ein Prozess ist, wo man selber sich mit beschäftigen muss, was halt passt, und dass man auch mit einer GbR natürlich ein Unternehmen ist, aber für Haftungsfragen dann einfach sich damit beschäftigen muss, wie man das dann später macht. Und was wir jetzt natürlich im Rahmen von Exist immer wieder mitkriegen, wenn man eine Kapitalgesellschaft schon gegründet hat, dann ist es natürlich echt ein Problem für Stipendien und sowas. Also gerade diese Produktentwicklungsideenphase ist halt super wichtig für viele Dinge, wenn man Zuschüsse beantragen will. Und das verbaut man sich oft einfach auch schon, wenn man schon gegründet ist. Das heißt, so früh wie möglich am besten informieren, welche Gesellschaftsform passt und welche Bedingungen gibt es vielleicht für Zuschüsse, die einen unterstützen von Anfang an, damit man das wenigstens mitnehmen kann.
Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, wichtig. Und auch, dass man sich halt im Team damit wohlfühlt, mit der Form, die man gewählt hat.
Ja, voll. Ja, dass ihr euch wohlfühlt und ihr arbeitet daran, dass alle anderen sich auch in ihren BHs wohlfühlen. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, euch die nächsten Monate so ein bisschen mitzuverfolgen und zu schauen, wo das alles noch hingeht. Und ich habe euer Fit-Quiz natürlich auch schon mal gemacht. Das heißt, jeder, der gerade zuhört und Lust hat zu testen, welcher BH vielleicht zu ihm passt, kann ja dann einfach, ich packe den Link auf jeden Fall in die Infobox, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und dann vielen Dank, dass ihr hier wart und so viel berichtet habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau, dann wünsche ich euch als Zuhörer noch eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr wieder da wart und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüssi.
Tschüss, vielen Dank. Ciao.
Danke.
So, das war unser dieswöchiger Podcast. Ich hoffe, das Zuhören hat dir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du mehr rechtliche Hacks, Gründerinterviews und Wissen für dein Unternehmen abstauben willst, dann melde dich jetzt für unser Newsletter an und folge uns auf den sozialen Medien, damit du keine Folge mehr verpasst und das Bestmögliche für dein Unternehmen rausholen kannst. Ich wünsche dir eine produktive Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ich freue mich sehr. Bis dann!